heute soll es um die israelische Justizreform gehen und um die politischen Kämpfe rund um ihre Umsetzung, ganz besonders auch im Kontext der Wahlen, die jetzt für Ende Oktober in Israel angesetzt sind und von denen man, glaube ich, sagen kann, dass es wirklich richtungsweisende Wahlen werden. Bei der Justizreform, das haben wir vorangestellt, handelt es sich um ein Paket von Reformen, das 2022 kurz nach Vereidigung der jetzigen israelischen Regierung bekannt gegeben wurde und um das bis heute noch gerungen wird. Wenn diese Reform so durchkommen sollte, dann würde sie mit Sicherheit die schwerwiegendste und größte Umstrukturierung des israelischen Staats seit seiner Gründung bedeuten. Eine autoritäre Umstrukturierung und eine Umstrukturierung, die die Gewaltenteilung, wie ich später noch erläutern werde, nahezu vollständig aushebeln würde und damit auch Israels Demokratie aus den Angeln heben würde. Die Idee, warum wir diesen Vortrag heute machen, ist daher, einen Überblick über die Justizreform und diese aktuellen politischen Kämpfe zu geben und im Besonderen diese auch historisch einzuordnen. Historisch einordnen deswegen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man die gegenwärtigen politischen Kämpfe in Israel nur verstehen kann, wenn man ihre historischen und strukturellen Wurzeln auch kennt. Und die reichen weit zurück, zum Teil bis zur Staatsgründung und sogar noch darüber hinaus. Gleichzeitig geht es auch darum, ein differenziertes Bild der israelischen Gesellschaft und der politischen Ströme innerhalb der politischen Landschaft darzustellen. Denn gerade im Zuge des Massakers des 7. Oktobers und der anschließenden Kriege und der humanitären Katastrophe, die darauf folgte, ist zwar sehr viel über Israel berichtet worden, allerdings kommt es dabei immer wieder zu einer Darstellung aus ganz verschiedenen Perspektiven, die Israel als einen sehr monolithischen, einheitlichen Block sehen. Ein Block, wo es dann wenig Raum dafür gibt für ein differenziertes Bild zwischen verschiedenen Strömungen. Und ich glaube aber, dass gerade eine so differenzierte Perspektive aus verschiedenen Gründen Sinn ergibt. Man vergisst nämlich in den aktuellen öffentlichen Diskursen und auch in der medialen Darstellung sehr schnell, dass vor dem 7. Oktober Israel ein zutiefst gespaltenes Land war. Ein Land, in dem jede Woche Hunderttausende Israelis auf die Straße gingen, um gegen den Kurs ihrer Regierung zu protestieren. Und auch heute noch gibt es einen substanziellen Widerstand innerhalb Israels gegen den aktuellen Regierungskurs. Und was es damit auf sich hat, dazu möchte ich dann heute noch was sagen. Ich glaube, dass eine differenzierte Perspektive dabei hilft, auf der einen Seite die Anstrengungen linker israelischer Kräfte anzuerkennen. Und ich glaube, dass sie gleichzeitig auch dabei hilft, jenen etwas entgegenzusetzen, die jegliche Kritik am Staat Israel pauschal als Antisemitismus diffamieren. Denn es ist gerade auch die rechtsautoritäre Regierung Israels, die sich das zunutze macht. Netanjahu und seine Regierung bemühen allzu gerne dieses Bild des einheitlichen israelischen Blocks, auch um internationale Kritik abzuschmettern und um ihren Regierungskurs gleichzusetzen mit dem Staat Israel und dem jüdischen Volk im Allgemeinen. Ich kann deswegen nur dafür einladen, gerade auch für all diejenigen, die dem Kurs der aktuellen israelischen Regierung kritisch gegenüberstehen, sich einmal näher auch mit den verschiedenen Strömungen innerhalb der israelischen Politik auseinanderzusetzen. Jetzt ganz kurz zum Ablauf. Ich werde gleich mit einem kurzen Überblick über die historischen Entwicklungen, insbesondere des Verfassungsrechts, beginnen und zeigen, wie es sich im Laufe der Zeit verändert hat. Anschließend möchte ich auf die Entstehung der autoritären Bewegung zu sprechen kommen, auf ihre Entwicklung und vor allem auch einige ihrer Strategien im Laufe der Zeit erörtern. Und dann kommen wir zur Justizreform, was es damit auf sich hat, wie es um ihre Umsetzung bestellt ist und welche Folgen sich daraus ergeben. Und ich würde das Ganze schließen mit einem kurzen Ausblick auf die Wahlen, einer kurzen Einschätzung, was sind da momentan für Kräfte, wie verhalten die sich zur Justizreform, vielleicht auch zu anderen politischen Themen. Vielleicht noch ein kurzes Wort, da das Ganze, man sieht es jetzt vom Umfang her, eine sehr breite Darstellung inklusive historischer Einordnung ist, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass ich über manche Punkte nur streife bzw. relativ schnell hinweggehe, was nicht heißen soll, dass diese Punkte irgendwie weniger wichtig sind, Aber gerade da wir auch im Anschluss noch Zeit für Fragen oder eine offene Diskussion untereinander haben, kann ich nur dazu ermutigen, wenn da Punkte dabei sind, wo Sie sagen, dann gerne noch mal mehr zuzuhören, dann können wir das im Anschluss auch noch gerne machen. Zur Staatsgründung. Wie anfangs bereits erwähnt, halte ich es zum Verständnis der gegenwärtigen Konflikte in Israel für unablässlich, sich auch die historisch gewachsene Staats- und Rechtsstruktur einmal anzusehen. Denn Israel ist in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderer Staat und Staats- und Rechtsstruktur haben ganz entscheidenden Anteil daran, welche Machtressourcen unterschiedliche politische Akteure zur Verfügung haben. Was meine ich mit ein ganz besonderer Fall? Aus Rechtsstruktursperspektive ist ein sehr entscheidender Faktor, dass Israel einer der wenigen Staaten ist, die ohne eine vollständige Verfassung auskommen. Zwar sah die Unabhängigkeitserklärung seinerzeit vor, dass eine Verfassung nicht später als bis zum 1. Oktober 1948 verabschiedet werden sollte, aber dadurch, dass direkt mit der Staatsgründung ein Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn ausbrach, führte das dazu, dass diese Frist ungenutzt verstrich. Und nach Ende des Krieges gab es dann keinen breiten gesamtgesellschaftlichen Rückhalt mehr dafür, um eine solche Verfassung zu verabschieden. Da gab es mehrere Gründe für. Ein ganz wichtiger ist aber, dass es zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb Israels verschiedene Vorstellungen darüber gab, wie denn so ein künftiger israelischer Staat, ein künftiger jüdischer Staat beschaffen werden sein sollte. Einer der wichtigsten Punkte, in denen Uneinigkeit herrschte und ein wichtiger Faktor dabei war, welche Rolle die jüdische Religion im kommenden Staat spielen sollte. Denn dass es ein jüdischer Staat werden sollte, darüber waren sich alle einig, aber gerade zwischen orthodoxen und säkularen Communities herrschte komplette Uneinigkeit darüber, was es denn jetzt genau bedeuten sollte, dass Israel ein jüdischer Staat ist. Und das ist eine Frage, die auch bis heute verhandelt wird und bis heute noch nicht geklärt ist. Jetzt brauchte man aber trotzdem eine grundlegende Staatsstruktur, also entschied man sich für einen Kompromiss, die sogenannte Harari-Resolution. Und darin entschied man sich dafür, die Verfassung stattdessen Kapitel für Kapitel kontinuierlich zu schreiben. Und das durch einzelne Basic Laws bzw. Grundgesetze. Das heißt aber auch, dass über all diese Fragen, diese grundsätzlichen Fragen, über die keine Einigkeit bestand, dass es für diese Fragen keine Antworten durch die Verfassung festgeschrieben wurde, sondern dass diese ganze Unwägbarkeiten, diese Widersprüchlichkeit stattdessen in die Verfassung und in den Kern der Staatsstruktur mit aufgenommen werde. Das bedeutete aber auch in diesem Moment, dass es eine gesellschaftliche Verpflichtung dazu war, in einem kontinuierlichen Prozess nicht nur die Verfassung zu schreiben, sondern eben auch über diese grundlegende Fragen, was ist das für ein Staat, wie soll unser Staat sein, immer weiter zu diskutieren. Und das hieß auch, über die, gerade die Grundpfeiler des Staates zu diskutieren. Und da sind die wichtigsten beiden Säulen, auf denen die israelische Staatsidentität ruht, seine jüdische Identität und seine Identität als demokratischer Staat. Und dies sind nun mal zwei Identitätssäulen, die ein hohes Potenzial haben, miteinander in Konflikt zu kommen. Denn etwa, wenn es etwa um Fragen geht, wie es denn aussehen soll mit nicht-jüdischen BürgerInnen, welche Rechte sollen solche Menschen in einem jüdischen Staat haben? Sollen sie keine Rechte haben? Sollen sie Rechte auf individueller Ebene haben? Sollen sie Rechte auf kollektiver Ebene haben? Das sind Fragen, die sich unweigerlich aus dieser Struktur ergeben und Fragen, die wirklich zu jahrzehntelangen Diskussionen nicht nur innerhalb der israelischen Rechts- und Staatswissenschaft, sondern auch innerhalb der israelischen Bevölkerung geführt haben. Aus dieser Harari-Resolution erfolgten aber auch ganz praktische Konsequenzen. Das ist zum einen, dass im Falle Israels damals die legislative und die verfassungsgebende Gewalt zusammenfallen, weil sich beides eben in der Knesset bündelt. Es bedeutet damit aber auch, dass das Verhältnis zwischen normaler, regulärer Gesetzgebung und Verfassungsrecht lange Zeit sehr schwammig war und eigentlich auch noch schwammig ist. Und daran anknüpfend die wichtige Frage, gerade wenn wir heute viel über den obersten Gerichtshof sprechen, die Frage der gerichtlichen Überprüfbarkeit von Gesetzen. Welche Gesetze soll der oberste Gerichtshof überprüfen können und welche nicht. Das stand lange Zeit nicht fest. Das war am Anfang auch noch gar nicht so schlimm, denn generell spielten die Grundgesetze und das Verfassungsrecht am Anfang eine relativ untergeordnete Rolle. Man sieht es ja auch, das erste Grundgesetz wurde dann 1958 erst verabschiedet. Außerdem weitere Besonderheiten, es gibt keine nennenswerten Unterschiede im Verabschiedungsprozess zwischen Verfassungsrecht und normalen Gesetzen. Also auch mit einer normalen, einfachen Mehrheit kann man eigentlich Verfassungsgesetze erlassen, man kann sie mit einfacher Mehrheit ändern. Der einzige wirkliche Unterschied in diesen Anfangsjahren war wirklich, dass im Titel Basic Grundgesetz drin stand. Viel mehr Unterschied war das nicht und dementsprechend nahmen diese Gesetze auch keine besondere Stellung ein und keinen besonderen Vorrang. Jetzt resultiert daraus aber auch ein Spannungsfeld, gerade wenn wir es mit dem demokratischen Charakter zusammendenken, denn gleichzeitig sah sich Israel ja immer als liberale Demokratie, wie gesagt, neben der jüdischen Entität der zweite Grundpfeiler. Das bedeutete da aber auch, dass all die Freiheiten, die für eine liberale Demokratie selbstverständlich sind, niemals verfassungsrechtlich verankert wurden, wie man das aus anderen Verfassungsdemokratien denkt. Zwar sprach zum Beispiel die Unabhängigkeitserklärung davon, dass der Staat gleiche soziale und politische Rechte für alle StaatsbürgerInnen unabhängig von Religion, Geschlecht und Herkunft sicherstellen sollte, aber die Frage, wie das denn in der Praxis bewerkstelligt werden sollte und was passiert, wenn solche Grundrechte in Konflikt miteinander geraten, die blieb ungeklärt. Die Folge dadurch war, dass der Schutz dieser demokratischen Freiheiten und Werte zu einem großen Teil auf die Justizjudikative entfiel. Und daraus entstand eine Tradition, in der durch Fallrecht, Case Law und den Rückgriff auf außerrechtliche Texte, eben zum Beispiel ganz stark auf die Unabhängigkeitserklärung, die ein sehr, sehr wichtiges Dokument, das entstehende Verfassungsrecht war, auf die zurückgegriffen wurde, um in Fall-für-Fall-Entscheidung diese Rechte sicherzustellen. Und damit wurde sukzessive auch die Möglichkeit seitens des Gerichtes in immer wiederkehrenden Fällen etabliert, dass man Regierungsentscheidungen gegebenenfalls auch annullieren könnte, wenn sie diesen Grundwerten widersprechen. Wohlgemerkt Regierungsentscheidungen, keine Gesetze. Der oberste Gerichtshof hatte nicht die Befugnis, in irgendeiner Weise Gesetze zu überprüfen. Jedenfalls nicht bis zum Jahr 1992. Da wurden zwei neue Grundgesetze verabschiedet. Das Grundgesetz Berufsfreiheit und das Grundgesetz Menschenwürde und Freiheit. Und die Verabschiedung dieser beiden Gesetze und die Rechtsprechung dazu ist das, was im Nachhinein oft als konstitutionelle Revolution bezeichnet wird. Im Grundgesetz Menschenwürde und Freiheit wird zum Beispiel erstmals Israel auch formal und verfassungsrechtlich als jüdischer und demokratischer Staat definiert und gleichzeitig werden viele liberale Freiheiten wie die Menschenwürde und die körperliche Unversehrtheit erstmal konstitutionell kodifiziert. Jetzt sind es aber nicht nur inhaltlich, dass diese Rechte nun vorhanden sind. 1995 wurde mit der Rechtsprechung im Misrai-Fall dann endgültig auch festgelegt, dass sich mit diesem Urteil der oberste Gerichtshof die Kompetenz zusprach, von nun an Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. Und das war ein gewaltiger Sprung, ein Sprung im Prinzip in Richtung einer Verfassungsdemokratie, wie wir sie wahrscheinlich vor Augen haben, wenn wir Demokratien reden. Das stieß in Teilen der Bevölkerung auf ziemlich Unwillen, gerade von rechts. Und es begann dann ein Framing, in dem viel gesagt wurde, naja, eigentlich ist das ja völlig undemokratisch, was hier passiert ist. Das Gericht gibt sich diese Kompetenzen selber und es wurde dann gesagt, es ist so eine kleine Justizelite, die diesem Land jetzt den politischen Willen aufzwingt, die im Prinzip den Willen des Volkes entmachtet. Und man kann da auf jeden Fall auch ein Fünkchen Wahrheit drinnen stecken sehen. Ne? Also es war eben keine Gesetzesänderung, kein formales Gesetz, das diese Kompetenzerweiterung bewirkt hat, das von demokratisch legitimierten RepräsentantInnen beschlossen hatte, sondern es war das Gericht selber durch seine Rechtsprechung. Jetzt finde ich aber trotzdem, dass diese Sichtweise, eine kleine Elite hätte sich da des Staates bemächtigt, trotzdem wenig Sinn ergibt, denn wenn man sich jetzt diese von mir kurz abgerissene Geschichte ansieht, finde ich die Lesart sehr viel sinniger, dass es so war, dass in dem Fall all die demokratischen Werte, wo es eigentlich einen weitgehenden Konsens gab, dass Israel, weil man sich als liberale Demokratie sieht, dass diese Werte geschützt gehören, man gleichzeitig politisch aber nicht in der Lage war, eine Grundrechtecharta oder Ähnliches zu verabschieden, das notgedrungen aus politischem Willen auf die Gerichte abwälzte und somit sukzessive sich eben diese Kompetenz als logische Folge entwickelte. Was man auf jeden Fall sagen kann, dass mit dieser Entscheidung die Grundgesetze und das Verfassungsrecht ungeheurer Bedeutung dazu gewannen. Deswegen habe ich jetzt auch mal diese Grafik mitgebracht. Also man sieht jetzt mal im Vergleich die Verfassungsänderungen und Verfassungsgesetze im Vergleich zu ein paar anderen Staaten. Die Zahlen, die da drauf sind, sind jetzt bis 2023. Also es sind sowieso schon sehr viele. Und das Interessante ist, von diesen 125 Änderungen und Verfassungsgesetzen bis 2023 sind nur 28 bis 1990 erfolgt, wo man ja eigentlich sagen würde, das Verfassungsrecht muss ja überhaupt erst mal geschaffen werden, dass davor mehr ist. Aber es war wirklich diese konstitutionelle Revolution, die zu einem riesigen Bedeutungsgewinn von Verfassungsrecht geführt hat. Und diese herausgehobene Stellung der Gerichte ist im Falle Israels auch eine wichtige. Denn viele Faktoren, die in anderen Demokratien dafür sorgen, dass die Macht der Regierung beschränkt ist, gibt es im Falle Israels nicht. Die Legislative hat keine zweite Kammer, die in irgendeiner Form eine Kontrollfunktion hätte. Es gibt keinen nennenswerten Föderalismus, es gibt keinen starken Präsidenten oder Präsidentin. Israel ist nicht Mitglied in irgendwelchen supranationalen Organisationen und Israel unterwirft sich nicht internationaler Gerichtsbarkeit. Das sind alles Faktoren, die normalerweise die Macht einer Regierung beschränken würden. Im Falle Israels gibt es keinen einzigen davon, sodass die Justiz strukturell der einzig wirkliche Gegenspieler der Regierung ist. Und genau deswegen wollte ich auch ein bisschen diesen Ausflug in die Verfassungsgeschichte machen, damit man sehen kann, wie fundamental der Angriff jetzt auf den obersten Gerichtshof ist, eben weil er der letzte eigentliche Vetospieler in diesem System der Gewaltenteilung ist. Und damit man begreift, was auf dem Spiel steht. Und mit diesem Wissen im Hintergrund würde ich jetzt auf die autoritäre Bewegung zu sprechen kommen. Autoritäre Bewegung, da setzt meine Analyse ein im Jahr 2009 mit der zweiten Amtsperiode von Benjamin Netanyahu, nachdem er Ende der 1990er Jahre schon einmal Ministerpräsident war. Die Regierung, die er ab 2009 vorstand, war eine letztendlich rechte Regierung unter Beteiligung der Labour-Partei. Dazu vielleicht noch ein paar Worte. Israel hat ein sehr volatiles und fluides Parteiensystem. Also neue Parteien entstehen sehr schnell, alte Parteien lösen sich auf, Parteien tun sich zu Allianzen zusammen, treten bei Wahlen an gemeinsamen Listen an, lösen diese Bündnisse wieder auf. Und das sorgt dafür, dass da sehr viel Bewegung in der Parteienlandschaft ist. Deswegen werde ich jetzt nicht groß anfangen, außer vielleicht zum Ende auf einzelne Parteinamen zu sprechen zu kommen, weil ich glaube, das wird einfach nur verwirrend, insbesondere da bis zum Zeitpunkt, wo wir dann nachher bei den Wahlen angelangen. Ich würde mal schätzen, 80% der Parteien, die jetzt am Anfang existieren, nicht mehr existieren. Ich würde aber kurz auf die unterliegenden politischen Strömungen, die sich in diesen verschiedenen Parteien artikulieren, zu sprechen kommen. Denn das sind zu Beginn des autoritären Blocks zwei ganz wesentliche Strömungen. Das eine ist eine säkulare nationalistische Rechte, zu der man unter anderem Netanyahus Likud zählen kann. Und das andere sind die radikal-orthodoxen Parteien. Die radikal-orthodoxen Parteien haben das Ziel, die Religion noch stärker als bisher im Staat zu verankern. Es geht darum, den religiösen Gesetzestexten auch eine weltliche Geltung zu verschaffen, den Halakha. Und es geht darum, die Privilegien der orthodoxen Communities zu verteidigen. Und gerade das sind Themen, mit denen sie regelmäßig mit der säkularen Rechte aneinander geraten. Also mit das Beispiel ist die generelle Wehrpflicht in Israel, was nochmal ein sehr eigenes Thema ist. Das ist ein Thema, wo wirklich allein seit 2009, es hat regelmäßig die Bündnisse innerhalb der Rechten auseinandergerissen, ob dieser Fragen. Und auch heute noch ist es mit eines der zentralen Themen der Wahl, die Frage um die Religion und auch die Frage um die Wehrpflicht. Später kommen dann ab 2018, 2019 noch die wirklich rechtsextremistischen Parteien dazu, die dann an Bedeutung gewinnen, auch weil Netanyahu da Bündnisse forciert, aber da kommen wir dann nachher im Zuge der Justizreform nochmal dazu. Die bilden dann den dritten Teil, aus denen sich die autoritäre Bewegung speist. Bevor ich jetzt mit dem Beginn des Autoritarismus anfange, vielleicht nochmal kurz, wie ist das gesellschaftliche Klima zu Beginn der 2010er Jahre? Zum einen eine hohe Unzufriedenheit, ob der wachsenden sozialen Ungleichheit. Während der 2000er Jahre gab es viele neoliberale Reformen in Israel, hohe Lebenshaltungskosten. Es gab, wie gesagt, eine sehr stark wachsende Ungleichheit, auch im Verhältnis zu anderen OECD-Nationen eine große Ungleichheit. Und gleichzeitig gab es eine große Desillusion innerhalb der jüdisch-israelischen Bevölkerung über einen dauerhaften Frieden. Die gescheiterten Friedensbemühungen während der 1990er Jahre und die zweite Intifada hatten dafür gesorgt, dass wenige Israelis nur noch daran glaubten, dass ein dauerhafter Friede möglich war. Und man sieht auch in Untersuchungen, dass sich die Ressentiments gegenüber PalästinenserInnen und der arabischen Minderheit klar verstärkt hatten. Dies wurde nun seitens dieser neuen rechten Bewegung aufgegriffen und ausgenutzt, indem die Angst vor einem stetig lauernden Feind im In- und Ausland massiv geschürt wurde. Das Ganze am Anfang mit Hilfe eines Framings, das sich insbesondere um Fragen von Loyalität und Gefahr drehte. Da gab es zu Beginn der 2010er Jahre mehrere Gesetze, die darauf abzielten, die gerade die arabischen Teil der Bevölkerung als illoyal und potenziell gefährlich darzustellen. Es gab ein Gesetz zum Beispiel, das die Eide umändern sollte, die die Menschen leisten sollten, die nicht-jüdische ImmigrantInnen leisten sollten, und zwar auf den jüdischen Staat Israel, was, wie man sich vorstellen kann, wenig Gegenliebe erzeugt hat. Gleichzeitig gab es Gesetze, die erlauben sollten, dass sogenannte Gemeinschaftskomitees in manchen Teilen des Landes gestattet werden sollten. Diese Komitees hätten das Recht, wenn Leute in die Gemeinschaften ziehen wollen, diese abzulehnen, weil sie nicht den Werten der Gemeinschaft entsprechen. Eine bewusst, würde ich mal sagen, diffus gehaltene Formulierung, bei der man sich, glaube ich, denken kann, worauf es abzielt. Und es wurde darauf hingearbeitet, gerade Organisationen, die sich mit den Rechten der arabischen Minderheit, der Palästinenserinnen beschäftigten, denen die finanzielle Grundlage zu entziehen, ihre Organisation zu entziehen, ein Nachbargesetz, das diese Demonstration erschweren sollte. Und es kam zu Gesetzgebung, die legalisierte, dass im Fall von Terrorismus, nämlich die Staatsbürgerschaft degradiert und abgeschafft werden wird. Jetzt muss man dazu zur Einschätzung sagen, es gab zu diesem Zeitpunkt faktisch keinen Anlass für irgendeine Form dieser Loyalitätsdebatte. Also es gab keine Anzeichen dafür, dass die Loyalität zum Staat Israel in irgendeiner Form in der arabischen Minderheit zu diesem Zeitpunkt abgenommen hatte. Es gab nicht mehr Straftaten, deswegen eigentlich auch die BeobachterInnen auch innerisraelische gesagt haben, hier wird gerade kein Problem gelöst, hier wird bewusst ein neues Problem geschaffen. Und hier sehen wir schon eine erste Strategie, die relativ typisch ist für autoritäre Bewegungen, so eine Schaffung eines Bildes von einem potenziell gefährlichen anderen, womit man dann versucht, so eine Wir, eine In-Group zu bilden und sich mit der an der Außengruppe abarbeiten kann. Und genau diese gefährliche anderen, diese Gruppe, wird man gleich sehen, wird auch sukzessive ausgedehnt. Also das startet mit der arabischen Minderheit und den Palästinensern, das wird noch sehr viel weitergehen. Und so ein Feindbild ist auch etwas ungemein Praktisches und das in vielen verschiedenen Kontexten. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe ja eben schon die Unzufriedenheit über die wachsende soziale Ungleichheit angesprochen. Im Jahr 2011 kam es zu Auseinandersetzungen und zu Protesten wegen der wachsenden Ungleichheit und wegen der hohen Lebenshaltungskosten. Das kann man sich ungefähr vorstellen wie in dem Jahr auch in vielen anderen Ländern, so wie die Occupy-Proteste. Die waren in Israel sehr, sehr groß. Und jetzt war die Strategie der Regierung der folgende, die hat sich dahingestellt und hat gesagt, ja, also sehen wir schon, ne, soziale Ungleichheit. Und jetzt stellte sich die Regierung dahin und sagte, also ja, also das ist natürlich, wir sehen das, ne, also das ist wirklich unglücklich, dass die Lebenshaltungskosten so gestiegen sind und wir würden wirklich auch gerne was tun, wir würden gerne für den Sozialstaat mehr machen, aber es ist einfach kein Geld da, denn wir brauchen das ganze Geld für unsere Sicherheitssysteme, unsere Außensysteme. Wenn wir jetzt nicht ständig in dieser Bedrohungslage wären, ob der Palästinenserinnen und ob dieser gefährlichen arabischen Minderheit in diesem Land, dann könnten wir was tun, würden wir wirklich gerne machen. Und so versuchte man eben diese wachsende Frustration über die soziale Kälte umzulenken auf die Palästinenserinnen und die arabische Minderheit. Also allgemein lässt sich jetzt beobachten, dann im Zuge, dass über die Jahre erstens die Rhetorik immer aggressiver wird und dann eben diese Gruppe der anderen dieser potenziell staatsgefährdenden anderen immer weiter ausgedehnt wird. Und das sind dann eben nicht mehr nur die PalästinenserInnen oder die arabische Minderheit, das sind dann nach und nach NGOs, es sind kritische Medien, es sind Oppositionsparteien und es ist eben die Justiz. NGOs ganz besonders im Bereich gleicher Rechte und Menschenrechte werden dann als von ausländischem Geld finanziert dargestellt und als ob sie ausländischen Interessen dienen. Parteien, die sich für gleiche Rechte oder ein nicht militärisches Vorgehen in Palästina einsetzen, die werden als potenziell staatssicherheitsgefährdend dargestellt und charakterisiert. Und allgemein gesprochen kann man sagen, es entwickelt sich eben das, was wir auch kennen, so ein Kulturkampf, in dem alle Akteure, die sich irgendwie in Opposition befinden seitens der Rechten, zu so einer diffusen Linken zusammengemixt werden, die so dargestellt wird, als ob sie irgendwie im Schattenstaat die Fäden ziehen würde. Wie gesagt, jetzt habe ich ein paar Zitate mitgebracht, um mal so ein bisschen die Rhetorik zu veranschaulichen. Ich lese sie einfach mal kurz vor. Also zwei Zitate von Benjamin Netanyahu, der gesagt hat, eine linke Regierung, die von den Arabern unterstützt wird, wird unweigerlich dazu führen, dass in Judäa Samaria, also im Westjordanland, ein zweites Hamastan entsteht, also Neologismus, ne? Ein Hamas-Staat, der Ausdruck für das Westjordanland ist. Und Arab Voters, also arabische Wähler, werden in riesigen Scharen von linken Organisationen in die Wahllokale gekarrt, um da abzustimmen. Also das war vor den Wahlen, was er gesagt hat. Und das letzte Zitat ist von L. Sheldon Adelson, das ist ein enger Vertrauter Netanyahus und Medienmogul, zu den Medien kommen wir gleich nochmal, der hat dann gesagt, darauf angesprochen, was er da finanziert, gut, dann wird Israel eben keine Demokratie, so what? Zu den Medien würde ich nämlich nochmal ganz kurz was sagen, weil ich das ganz wichtig finde. Ich glaube, viele haben schon mal davon gehört, dass Netanyahu selbst Gegenstand von mehreren Gerichtsverfahren ist und angeklagt ist wegen Korruption und Amtsmissbrauch. Ich glaube aber, weniger Menschen wissen, worum es in diesen Fällen geht. Und das ist ganz spannend, weil in den meisten Fällen geht es direkt darum, dass er versucht, seinen Einfluss auf den Mediensektor zu erhöhen. Also von diesen vier großen Korruptionsfällen gibt es drei, die Fälle sogenannt 1000, 2000 und 4000. Die drehen sich alle darum, dass Netanyahu versucht, durch Klüngeleien Einfluss in der Medienlandschaft zu bringen. In Anbetracht der Zeit picke ich jetzt mal einen raus, das ist der Fall 4000, der vielleicht am sinnbildlichsten ist. Da geht es um Bezeq, die größte israelische Telekommunikationsfirma, die auch eigene Nachrichtenseiten hat. Und da geht es darum, dass Netanyahu in deren Sinne Politik und Reform gemacht hat, um dann im Gegenzug dafür dann wohlwollend auf den Nachrichtenseiten dargestellt zu werden. Und da hatte ich jetzt noch ein schönes Zitat aus einem der Polizeiberichte. Da wird geschrieben, Netanyahu und seine engen Vertrauten intervenieren im Prinzip täglich und konstant in den Publikationsprozess auf der Walla News Webseite. Sie beeinflussen, wer befördert wird und wer eingestellt wird, Editoren und Reporter, und benutzen ihre engen Verbindungen zu den Hauptaktionären Shaul und Iris Elyovich, um gegen diese Einflussnahme zu betreiben. Also nur einmal, um zu zeigen, auch diese Korruptionsfälle, für die er unter Verdacht steht, auch das hat etwas mit diesem autoritären Staatsumbau zu tun. Es hat aber jetzt dazu geführt, dass Netanyahu auch eine ganz eigene persönliche Motivation hat, dieses Justizsystem abzuschaffen, denn er muss damit rechnen, dass, sollte er irgendwann abgewählt werden, den Kampf frustrieren, er selber auch persönlich juristisch belangt wird und ins Gefängnis geworfen wird. Und das macht ihn eben auch zu einer guten Galionsfigur für all jene Rechte, die den Justizapparat abschaffen wollen, eben weil er auch persönlich diese Motivation hat, diesen Kampf niemals aufzugeben. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Meilenstein in der autoritären Bewegung, bevor wir zur Justizreform kommen, und zwar zum Grundgesetz Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes, das 2018 verabschiedet wurde. Das ist im Prinzip die Kulmination dieses ganzen Framings einer jüdischen Identität, die unter Angriff von außen, von der Linken, von Palästinensern, von der arabischen Minderheit steht. Dieses Grundgesetz nimmt im Prinzip die Form einer Präambel an, was manche dazu geführt hat zu sagen, naja, das ist ja eher der symbolische Teil einer Verfassung, aber ich würde sagen, gerade in so einer Präambel steckt eben auch eine unfassbare symbolische Kraft. Und es ist sehr interessant, welche Formulierungen in diesem Gesetz auftauchen und welche weggelassen werden. Israel wird darin als Nationalstaat des jüdischen Volkes, und zwar explizit des jüdischen Volkes, definiert und auch als ein Staat, der eben nur seiner jüdischen Bevölkerung dieses Recht auf Selbstbestimmung ermöglichen soll. Es ist auch kein Zufall, dass Worte wie Gleichheit und Demokratie in diesem ganzen Gesetz nicht einmal auftauchen. Also gerade wenn man es mit dem Grundgesetz von 92 aus der konstitutionellen Revolution vergleicht, zur Menschenwürde und Freiheit, ist es quasi das Negativ dieses Gesetzes, was die Formulierung angeht. Und falls das noch nicht reicht zur Einordnung, gibt es auch ganz konkrete Vorhaben innerhalb dieses Grundgesetzes, die keinen Zweifel aufkommen lassen. Erstmal wird die jüdische Siedlungspolitik dahin als nationaler Wert und als nationales Kulturgut, das vorangetrieben werden muss, festgelegt innerhalb der Verfassung. Und zweitens wird die arabische Sprache ihres offiziellen Status entledigt und bekommt den Rang einer Sondersprache. Also es ist schon ganz klar auch ein Weg, diesen Kulturkampf in die Verfassung reinzutragen. Dieses Gesetz löste sehr große Protestwellen innerhalb Israels aus und es gab gleichzeitig viele Petitionen an den obersten Gerichtshof, dieses wieder abzuschaffen. Aber der oberste Gerichtshof entschied sich in seinem Urteil von 2020 dazu, nicht einzuschreiten, beziehungsweise noch nicht einzuschreiten. Ich habe ja eben gesagt, diese Entscheidung, dass überhaupt Gesetze richtig überprüft werden konnten, wurde 92 bzw. 95 dann etabliert. Ob der israelische oberste Gerichtshof die Kompetenz hat, Verfassungsrecht zu überprüfen und für nichtig zu erklären, stand zu diesem Zeitpunkt nicht fest. Das war klar, dass das immer erst im Moment des Urteilsspruchs eine Machtprobe gibt. Und von dieser Machtprobe hat der Gerichtshof in diesem Moment abgesehen. Aus taktischer Sicht kann man das vielleicht sogar verstehen. Man berief sich darauf, dass man gesagt hat, na gut, es ist eben ein weitgehend symbolisches Gesetz und Gleichheit und Demokratie sind in anderen Teilen der Verfassung und der Rechtsprechung dazu schon sehr lange und sehr deutlich immanenter Kern des Staates. Es gab aber einen wichtigen Absatz innerhalb des Urteils und darin schreibt der oberste Gerichtshof, prinzipiell rechnet er sich die Kompetenz zu, in Zukunft auch Verfassungsrecht einzukassieren, wenn es gegen die Grundpfeiler und die Grundidentität des israelischen Staates als jüdisch und demokratisch verstößt. Und das war sicherlich ein Passus, der die Rechte hat aufhorchen lassen. Denn auch der Ton gegenüber dem Supreme Court oder des obersten Gerichtshofes wurde immer feindlicher. Und die Rechtebewegung Israels versucht ihn zum einen, das hatte ich vorhin schon aus der 92-Argumentation, als undemokratisch zu framen und zu sagen, hier haben wir ein Gericht, die sind nicht gewählt, die stehen dem wahren Willen des Volkes beziehungsweise des jüdisch-israelischen Volkes entgegen. Und das Ganze sei unfassbar undemokratisch. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, na gut, vielleicht stabilisiert das in irgendeiner Form diese demokratische Achse, wie man das aus irgendwelchen westlichen Verfassungsdemokratien kennt, aber es schwächt eben die jüdische Identität des Staates und man versucht eben diese beiden Kernpfeiler gegeneinander auszuspielen. Ich habe zwei Zitate mitgebracht von leitenden Mitgliedern der Regierung. Das erste ist von der damaligen Justizministerin Ayet Shaked. Die hat gesagt, der Zionismus wird damit aufhören, seinen Kopf zu beugen vor einem Haufen individueller Rechte. Der oberste Gerichtshof hat aufgehört, seinen Teil dazu beizutragen, in dem Krieg für das Existenzrecht des Staates Israels. Also das ist die Rhetorik, die da 2018 vorherrscht schon. Und der stellvertretende Außenminister Tzipi Hotovelli hat gesagt, das Justizsystem hat sich abgewandt von den Werten eines jüdischen Staates und das zugunsten des demokratischen Staates. Also das sind wirklich sehr exemplarisch gesichtet, dieses Jahr, er hat vielleicht Demokratie gestärkt, aber verrät die jüdische Identität, hört man von ganz vielen. Man hört von Netanyahu, man hört aus anderen Regierungskreisen nach Tali Bennett, das sagen sie alle und das werden sie auch weiterhin sagen.
Was ist denn die jüdische Identität?
Eben, das ist das Problem. Das steht nicht fest. Auch das kann man auch von rechter Seite nicht definieren. Nicht mal innerhalb der politischen Rechten ist man sich einig darüber, was die jüdische Identität denn genau ist. Deswegen klären wir so oft aneinander, es darum geht, religiös, nicht religiös. Weiß man nicht. Aber deswegen kann man sie so toll füllen. Damit kommen wir dann auch zur Justizreform. Die Justizreform kam dann 2022 nach 3 Jahren, die sehr chaotisch waren, unter anderem auch wegen Corona, 5 Regierungen in 3 Jahren. Und 2022 wurde dann die wohl rechteste Regierung in der Geschichte Israels vereidigt. Diesmal kam neben den radikal-orthodoxen und der nationalistischen Rechten erstmal rechtsextreme Parteien an die Regierung beteiligt. Und das waren Parteien, Benjamin Netanyahu selber hatte geholfen, ein Bündnis zwischen mehreren kleinen Parteien zu schmieden, unter anderem eigene Sitze auf seiner Liste angeboten, damit dieses Bündnis zustande kommt und dass da keine Wählerstimmen verloren gehen. Und hat dafür gesorgt, dass die so ein bisschen in die politische Mitte reinzuholen. Also Parteien mit unsagbaren Dingen, und der hat dafür gesorgt, die konnten auf einmal auch an politischen Talkshows etc. teilnehmen. Diese drei Parteien, um die es geht, sind zum einen Jewish Power oder Otzma Yehudit, Religious Zionism und Noam. Jewish Power, das ist die Partei von Itamar Ben-Gvir. Der ist häufig in den Nachrichten, zuletzt mit dem Vorschlag, man könne in Gaza täglich 30 bis 40 Menschen umbringen. Da war man hier ganz überrascht an mancher Regierungsstelle. Das sagt er schon sein Leben lang. Itamar Ben-Gvir ist in der Tradition der Kach-Bewegung und des Kahanismus. Das ist eine Ideologie rund um den extremistischen Rabbi Meir Kahane. Die Kach-Bewegung wurde in den 90er Jahren nach israelischem Recht als Terrororganisation eingestuft und verboten, nachdem ein Anhänger 29 Muslime und Muslime umgebracht hatte. Aber diese Ideologie lebt weiter, sie lebt nicht nur weiter, sie erstarkt wirklich über die letzten Jahre. Itamar Ben-Gvir, nur um nochmal die persönliche Einschätzung von diesem Attentäter, ein gerahmtes Foto in seinem Büro. Also es ist nicht so, dass diese Leute jahrelang eine Maske getragen haben, die sich in der Regierung vom Kopf gerissen haben und niemand wusste, was da kam. Das war alles bekannt, wen man da vor sich hat. Religious Zionism ist die Partei von Bezalel Smotrich. Auch den sieht man immer wieder, gerade auch häufig wegen der, wirbt er sehr offensiv für die Annektierung des Westjordanlandes. Ansonsten hat er als Selbstbezeichnung mal gesagt, er sei ein stolzer homophober Faschist. Und auch die dritte Partei, Noam, steht ideologisch ungefähr in dieselbe Kerbe. Da ist nochmal vielleicht so deren Merkmal, dass sie insbesondere gegen Frauenrechte und insbesondere auch gegen die Rechte der LGBTQ+-Bewegung gehen. Und das sind die Parteien, die jetzt aktuell sehr tonangebend in der israelischen Regierung sind. Weil eine derartig rechte Regierung eine einmalige Chance bot, den obersten Gerichtshof anzugreifen, begann man auch direkt nicht einmal eine Woche nach Vereidigung mit der Justizreform. Und diese hatte vier wesentliche Punkte. Zum einen die Übernahme über die Justizauswahlkomitees. Das ist eben jedes Komitee, das dafür sorgt, zu entscheiden, welche Richterinnen und Richter befördert werden und eingestellt werden. Auch die Richter des obersten Gerichtshofes. Bis jetzt war es immer so, dass die Zusammensetzung alle drei Staatsgewalten vertreten hat und dass die VertreterInnen der Justiz da die Mehrheit hatten. Der Vorschlag, der da oder die Gesetzesvorhaben, das da angekündigt wurde, hätte jetzt dafür gesorgt, dass nicht nur stattdessen die PolitikerInnen die Überhand hatten, sondern explizit die der Regierungskoalition. Die hätten alleine über die Entscheidung nur mit ihren Stimmen entscheiden können. Und das hätte natürlich die Unabhängigkeit der Justiz ganz stark untergraben. Zum Zweiten wäre die Aufhebung der gerichtlichen Überprüfbarkeit von Gesetzen. Die Reform hat sowas wie eine Überstimmungsklausel enthalten, die es erlaubt hätte, wenn der Gerichtshof ein Gesetz für nicht verfassungsgemäß erklärt hätte, dass die Knesset einfach nochmal darüber abstimmt, und wenn man dann mit Mehrheit darüber abstimmt, dann kann das Gesetz trotzdem verabschiedet werden. Das macht jetzt gerichtliche Überprüfung relativ sinnlos, zumal ja die Regierung eigentlich immer die Mehrheit in der Knesset hat. Gleichzeitig wäre auch die Überprüfung von Verfassungsrecht wäre generell unmöglich und verboten worden. Also da hatte man sehr genau hingehört an das Urteilsspruch von 2020 und wollte gar nicht erst aufkommen lassen, dass der oberste Gerichtshof sich rausnimmt, Verfassungsrecht prüfen zu können. Es hat noch einen zweiten Vorteil, und zwar dadurch, dass die Justizreform selber als neues Verfassungsrecht bzw. Änderung von Verfassungsgesetzen gekommen wäre, hätte der oberste Gerichtshof keine Möglichkeit dazu gehabt, da irgendwie selbst gegen vorzugehen. Der dritte wichtige Grundstein wäre die Abschärfung der Angemessenheitsklausel. Die ist das Hauptinstrument, um Regierungsentscheidungen zu prüfen. Da geht es darum, ob bei einer Regierungsentscheidung alle Tatsachen, die laut Gesetz beachtet werden müssen, auch beachtet wurden. Die wurde eigentlich sehr sparsam eingesetzt und nur in Fällen von wirklich extremer Unangemessenheit. Das war bei Menschenrechtsverstößen, es war auch der Fall bei besonders unmoralischen Nominierungen, und gerade daher kam die persönliche Motivation der Regierung, denn der Führer der ultraorthodoxen Schas-Partei, Arideri, ist verurteilt, unter anderem wegen Amtsmissbrauch und Korruption, und gegen dessen Ernennung hatte der Oberste Gerichtshof gesagt, diese Ernennung geht nicht durch, die hat er einkassiert. Und jetzt hatte man seitens des Bündnisses die Befürchtung, dass es dann dazu kommen könnte, dass die Schas-Partei aus der Koalition ausschert, und da die Mehrheit der Rechten sehr gering war, dass die ganze Regierung zusammenstürzt. Deswegen hatte man ein hohes persönliches Interesse daran, gerade diese Klausel direkt abzuschaffen. Und der vierte Punkt ist die Politisierung und die unverbindliche Erklärung der RechtsberaterInnen. Menschenrechtsberaterinnen, muss man vielleicht kurz erklären, haben in Israel einen besonderen Stellenwert. Das sind Beraterinnen, die auf den Willen des Volkes vereidigt sind und damit unabhängige Rechtsberatung gewährleisten sollen für die Staatsapparate, für die Ministerien. Und die prüfen im Prinzip bei Gesetzesvorhaben, ist das mit israelischem Recht vereinbar? Und deren Meinungen sind bindend. Wenn die sagen, es ist mit israelischem Recht nicht vereinbar, dann kann man sich da eigentlich nicht so einfach drüber hinwegsetzen. Die sind der Generalstaatsanwaltschaft unterstellt. Und jetzt war das Vorhaben zu sagen, das sind einfach nur noch Meinungen, die sind nicht mehr verbindlich und außerdem sollen sich die Ministerien die Leute selber aussuchen. Das waren eigentlich öffentliche Prozesse, wo es darum ging, die Besten auszuwählen. Jetzt sollte sich jedes Ministerium, jede Partei die Berater selber auswählen. Und wenn ich mir meine Berater selber auswähle und deren Beratungen eigentlich auch egal sind, dann kann ich mir die Beratung auch sparen. Also war das eigentlich nur ein Weg, weitere RechtsgatekeeperInnen aus der Gleichung zu eliminieren. Man kann also schlussendlich sagen, dass wenn diese Reform so zustande gekommen wäre, die Justiz als Gegenspieler, und sie war, wie ich schon dargestellt habe, der einzige wirkliche Gegenspieler ausgeschaltet worden wäre. Erstmal, weil es keine Kompetenzen mehr gegeben hätte und zweitens, weil die Justiz selber auch ihre Unabhängigkeit verloren hätte. Das war auch einem Großteil der Israelis klar und die gingen darum auf die Straße. Hunderttausende demonstrierten Woche für Woche. Das Ganze wurde von einem wirklich breiten Bündnis unterstützt. Da waren NGOs dabei, Oppositionsparteien, Gewerkschaften, Bürgerinitiativen, VertreterInnen der Wirtschaft und vor allem, das wird noch wichtig, auch wirklich gewichtige Teile des Militärs. Und der Protest wurde so groß, dass es selbst innerhalb der Regierung irgendwann zu Kritik kam. Und zwar der damalige Verteidigungsminister Galant trat irgendwann vor die Presse und konfrontierte seine Regierung mit Kritik. Denn auch er hatte die Warnungen seiner Generäle bekommen, die gesagt haben, diese Streiks auch innerhalb des Militärs, nicht nur die Reserve, auch im aktiven Militär, auch in den Geheimdiensten, sind so groß geworden, wir können die Sicherheit des Landes nicht mehr garantieren. Und dass es diese Warnungen im März 2023 gegeben hat, ist ein Fakt, den Benjamin Netanyahu sehr gerne aus dem kollektiven Gedächtnis löschen würde. Denn wir wissen ja jetzt nun mal, was am 7. Oktober dann geschah. Und wie gesagt, diese Warnungen gab es im März. Und Netanyahu hat ihn damals öffentlich zurechtgewiesen, hat gemeint, was er für ein Schwächling wäre, bei ein bisschen Druck direkt einzuknicken. Zwar sorgte der öffentliche Auftritt der Lanz dafür, dass es einen kurzen Stopp der Justizreform gab, aber schon im Juni wurde dann tatsächlich die Angemessenheitsklausel entfernt per Grundgesetz. Es gab wieder große Proteste, aber dann geschah eben der 7. Oktober, das ganze Land in Schockstarre. Es wurde eine Einheitsregierung gebildet und für einen Moment sah es danach aus, als ob dieses ganze Thema Justizreform im Zuge des Krieges zum Erliegen gekommen wäre. Ich hatte jetzt hier nochmal ein kleines Zitat von Netanyahu, als diese Proteste ausbrachen, wo er gesagt hat, wenn es die Option gibt, einen Bürgerkrieg zu verhindern durch Dialog, dann würde ich das schon machen. Aber diese Justizreform, sie wird passieren in einer Form oder der anderen. Und das kann man jetzt als eine Absage an Bürgerkrieg sehen. Man kann es, glaube ich, auch als relativ unverhohlene Drohung sehen. Jetzt zur Reform im Oktober. Denn, wie gesagt, es sah zwar erst so aus, denn im Januar 2024 kassierte der oberste Gerichtshof tatsächlich diese Streichung der Angemessenheitsklausel ein, in einem wirklich wegweisenden Urteil. Da hat er nämlich dann das erste Mal Verfassungsrecht einkassiert. Die Regierung hat geschäumt vor Wut, hat gesagt, in Zeiten des Krieges fällt das Verfassungsgericht uns in den Rücken, es schwächt die Nation, es gibt uns ihren Feindenpreis. Aber trotzdem war das, wie gesagt, ein wegweisendes Urteil. Da hatte der Bundesgerichtshof seine Punkte sehr klar gemacht. Auch da sah es wieder aus, als ob die Regierung zwar erstmal protestieren würde, aber als ob sie mit den Reformen in Zeiten des Krieges Schluss machen würde. Dann aber kam es, ich sage mal so, im Nebel des Krieges doch dazu, dass die Justizreform Ende 2024 wieder anlief. Es wurde dann doch ein neues Gesetz hinsichtlich des Auswahlkomitees der Justiz beschlossen. Und das ist nicht ganz so weitreichend wie das, was ich eben gesagt habe. Also es gibt der Regierung nicht die alleinige Kontrolle über die Ernennung von RichterInnen und deren Beförderungen, aber es politisiert diesen Begriff. Also es ersetzt trotzdem zwei juristische VertreterInnen durch PolitikerInnen und es sorgt im Prinzip darum, dass so ideologische Nähe wichtiger wird als juristische Kenntnis und dass es zwischen Opposition und Regierung zu mehr Geschacher kommen kann um die Besetzung von Justizposten und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Generell versuchte man aber so ein bisschen während des Krieges jetzt seine Taktik zu ändern, die Strategie beizubehalten. Man versuchte unterhalb des konstitutionellen Levels zu agieren Und das sorgt aber nicht dafür, dass die Veränderungen weniger Tragweite haben. Denn es kamen jetzt auch Dinge, Reformen dazu, die in der ursprünglichen Reform nicht dabei waren. Und zwei sehr wichtige möchte ich das vorstellen. Mit der wichtigste Punkt war die kleine Übernahme der Kontrolle über die Polizei. Der Sicherheitsminister im Land ist Itamar Ben-Gvir, über dessen Ansichten und extremistische Vergangenheit habe ich ja eben schon gesprochen. Der ist als Sicherheitsminister verantwortlich für die Polizei und der hat rigoros damit angefangen, Schlüsselstellen innerhalb der Polizei durch loyale Gefolgsmänner und ideologisch passende Leute zu besetzen. Er interveniert regelmäßig in laufende Untersuchungen der Polizei, in laufende Personalentscheidungen und es wird schon so gesagt, dass im Prinzip er eigentlich die Polizei so ein bisschen zu seinem persönlichen Exekutivorgan verkommen ist. Es gibt regelmäßig Gewalt gegen regierungskritische Versammlungen, Einschüchterungen seitens der Polizei. Immer wieder kommt es auch zu Einschüchterungsversuchen gegenüber von OppositionspolitikerInnen und eben gegenüber Angehörigen der Justiz. Es ist mittlerweile gang und gäbe, dass rechte Protestler vor dem Gerichtsgebäude kampieren und da irgendwelche Drohungen skandieren. Das Verhalten wird aus Kreisen der Justiz noch angeheizt bzw. aktiv unterstützt. Es gibt Vorwürfe, dass der oberste Gerichtshof eigentlich ein geheimer Verbündeter der Hamas sei. Dieser Vorwurf entstand, als der oberste Gerichtshof sagte, dass hinsichtlich der gefangenen PalästinenserInnen, deren Versorgung zumindest soweit sichergestellt werden musste, dass sie überleben. Da war die Reaktion zu sagen, der oberste Gerichtshof stellt sich auf Seiten der Hamas. Und das Ganze treibt dann so Blüten, wie dass Mitte 2025 der Finanzminister Bezalel Smotrich, von dem wir es auch eben hatten, gesagt hat, der Präsident des obersten Gerichtshofs, Yitzhak Amit, der ist ein gewaltvoller Megalomane, der unsere Demokratie mit Füßen tritt und das heißt, wir sollten ihn niedertreten, ihn überfahren. Also das sagen Regierungsminister aktuell über die Justiz, auch um da nochmal ein Update zur Rhetorik zu geben. Eine ebenfalls problematische Kontrollübernahme ereignet sich im Fall des Shin Bet, also des israelischen Inlandsgeheimdienstes, dessen Chef Ronen Bar trat nach einem sehr langen Streit mit Netanyahu zurück. Das war für Netanyahu gut, denn Ronen Bar ermittelt unter anderem gegen Netanyahu und gegen enge Mitarbeiter von ihm wegen Einflussnahme durch den Staat Katar. Gleichzeitig sorgte Netanyahu dafür, zwei Fliegen mit einer Klappe damit zu schlagen, indem er sagte, also Ronen Bar und der Inlandsgeheimdienst, die sind alleinig dafür verantwortlich, für den 7. Oktober, es war deren Versagen. Ronen Bar hat dann, als er gegangen ist, darauf hingewiesen, dass das Risiko, das man da durchaus vorgewarnt hat, dass es vor allem die Regierungspolitik war, die das Land so anfällig und so fehleranfällig in dieser Zeit gemacht hat. Ihn hat man jetzt aber schlussendlich ausgetauscht durch David Zini, von dem unter anderem bekannt ist, dass er so privat die Meinung vertritt, Israel steht unter einer geheimen Diktatur des obersten Gerichtshofs. Seine Schwester hat gerade in den Nachrichten Schlagzeilen gemacht, denn die kandidiert jetzt für die Nuam, also diese dritte rechtsextreme Partei, diese LGBTQ-plus-freundliche Partei, die ich eben hatte. Das sind da die Familienverhältnisse. Und jetzt ist die Frage, welche Auswirkungen hat das auf die Wahlen? Also es war eine Umfrage von letzter Woche, mehr als 70% der Israelis sehen die Integrität der Wahl in Gefahr. Man weiß nicht, wie die Polizei auftreten, man weiß auch nicht, wie der Inlandsgeheimdienst auftreten wird. Denn auch das war eine Schlagzeile, die rumging die Woche. Da ging es nämlich darum, um den größten Kontrahenten, Eisenkot, der aktuelle Herausforderer Netanyahus ist. Und der Shin Bet-Chef hat jetzt öffentlich gemacht, dass der, obwohl die Bedrohungslage für ihn stetig zu steigen scheint, Tag für Tag, je näher die Wahl rückt, dass er keinen gesonderten Schutz seitens des Geheimdienstes bekommt. Er hat es dann gesagt, ja, das nimmt er, prinzipiell übernimmt er da schon die Verantwortung für und überhaupt, das wäre nicht so das Problem. Er hätte ihm seine Telefonnummer gegeben und wenn was passiert, soll er anrufen. Und damit kommen wir auch zur Wahl. Da habe ich jetzt mal die aktuellen Zahlen. Man sieht jetzt den Hauptherausforderer, Gadi Eisenkot, von dem gesagt wird, wenn Netanyahu abgelöst wird, dann sehr wahrscheinlich von ihm. Generell zu den israelischen Wahlen in Anbetracht der Zeit, den würde ich jetzt kurz halten. Und vielleicht nur zwei Sachen zu den Blöcken sagen. Denn eins möchte ich jetzt zum Abschluss noch klar machen. Wenn man sich diese beiden Blöcke anguckt, und es ist jetzt die gelben Parteien, die eingefärbt sind, das sind diejenigen des Gegen-Netanyahu-Blocks. Die unentschiedenen Parteien, das sind die arabischen Parteien. Wenn man sich diese Blöcke anguckt, dann ist der Anti-Netanyahu-Block kein linker Block oder progressiver Block. Das möchte ich ganz klar sagen. Also Yashar, die Partei von Gadi Eisenkot, aber wir sehen dann Together, Da ist einer der beiden Führenden der Partei, ist Naftali Bennett. Naftali Bennett war einer derjenigen, der dieses israelische Nationalstaatsgesetz 2018 mitgebracht hat. Und von dem unter anderem auch das Zitat ist: Liebe Freunde von der Linken, dieses Gesetz war nur nötig, weil ihr die jüdische Identität sukzessive entleert habt über die Jahre. Und der arbeitet da mit Yesh Atid, mit so einer liberalen Partei, die haben sich da zusammen aufgestellt. Und wichtiger, Yisrael Beiteinu, die wir da unten sehen mit neuen Stimmen, das ist die Partei von Avigdor Lieberman. Der hat mehrere Netanyahu-Regierungen mitgetragen. Der war derjenige, der diese ganze Loyalitätsgesetzgebung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ins Rollen gebracht hat. Also keine Staatsbürgerschaft ohne Loyalität war sein Wahlspruch und der hat da ganz viel mitgetragen. Das ist jetzt der Gegen-Netanyahu-Block. Also nur, um vielleicht mal so ein bisschen einzuschätzen, es gibt ja manchmal auch so, wenn Netanyahu weg ist und die Wahl verliert und es sind noch 60 Tage zur Wahl, das ist eine Ewigkeit in der israelischen Politik und man muss sagen, Netanyahu ist leider ein sehr geschickter Wahlkämpfer, es kann auch viel passieren. Selbst wenn er abgewählt werden würde, hieße das nicht, dass es jetzt eine Umkehrung aller politischen Reformen irgendwie geben könnte. Also es ist nicht so, Netanyahu weg und er wäre das einzige Problem. Ich glaube dennoch, dass der Ausgang der Wahl trotzdem einen großen Unterschied macht, einmal für die israelische Demokratie und auch für die Menschen in Gaza. Um das Ganze zum Schluss vielleicht auch nochmal einzuordnen, auch der oberste Gerichtshof und die Justiz werden Israel weder im Alleingange retten können, auch wenn man sie jetzt nochmal bewahrt, noch ist der oberste Gerichtshof und die Justiz frei von Tadel. Ja? Also man muss schon auch sagen, gerade wenn wir zum Beispiel über Gaza reden, hat der oberste Gerichtshof auch sehr oft die Füße stillgehalten. Und trotzdem glaube ich, dass eine Bewahrung der Gewaltenteilung essentiell ist. Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass dieser Kampf gegen die Justiz eben kein Selbstzweck ist. Es geht nicht einfach nur darum, die Staatsstruktur anzupassen oder ein bisschen persönliche Macht anzuhäufen. Es geht darum, die grundlegende Identität des Staates Israel zu ändern. Und ich habe über diese beiden Pfeiler, die jüdische Identität und die demokratische, gesprochen und ihren Konflikt. Das Projekt, das hier gerade durch diesen Staatsumbau geschieht, ist, diesen Konflikt der beiden einseitig im Sinne einer exklusiven, autoritären jüdischen Identität aufzulösen. Und wenn das gelingt, dann sind noch sehr viel stärkere Formen von Autoritarismus möglich, sehr viel stärkere Formen von Kontrolle und auch ein noch kompromissloseres militärisches und außenpolitisches Vorgehen. Und aus diesem Grund halte ich eine rigorose Kritik an der aktuellen israelischen Regierung für essentiell und das sowohl für alle demokratisch gesinnten Israelis als auch für alle Leute im Sinne Palästinas und Gazas. Dankeschön.